Nachbar Polen. Schlimmer als bei jedem anderen deutschen Nachbarn. Wir suchen seit Jahren einen Weg, daran zu erinnern. Heute ist ein erster Schritt getan. Nachrichten dazu mit Patrick Buchmüller.
In Berlin ist ein Gedenkstein für die Nazi-Verbrechen in Polen eingeweiht worden. Der Findling soll an das millionenfache Leid der Polinnen und Polen erinnern, die zwischen 1939 und 1945 Opfer des deutschen Angriffskrieges wurden. Der Koordinator der Bundesregierung für deutsch-polnische Zusammenarbeit, Abraham, sagte im RBB 24 Inforadio, mit dem Denkmal werde ein Signal gesendet. Kerstin Reinsch, RBB 24.
Abraham sprach davon, dass es im Vorfeld eine intensive Auseinandersetzung gegeben habe, wie das Gedenken gestaltet werden könne. Dabei sei es wichtig, nicht nur einen Ort zu haben, sondern auch den historischen Hintergrund zu erklären. Deshalb solle der Gedenkort schrittweise ausgebaut werden. Außerdem soll dort künftig ein deutsch-polnisches Haus entstehen als Ort der Begegnung. Die Gedenkstätte entsteht an einem historisch symbolträchtigen Ort, dem Gelände der ehemaligen Krolloper. Dort verkündete Hitler am 1. September 1939 den Überfall auf Polen.
Auch in dieser Nacht ist Israel von Raketen aus dem Iran beschossen worden. Betroffen war vor allem die Region um die Hafenstadt Haifa. Nach Angaben des Rettungsdienstes gab es auch im Großraum Tel Aviv mehrere Einschläge. Der EU-Staat Tschechien hat inzwischen begonnen, seine Bürger aus Israel in Sicherheit zu bringen. Auslöser für die aktuelle Eskalation war der Großangriff Israels auf den Iran in der Nacht zu Freitag. Ziel waren dabei vor allem die iranischen Atomanlagen und Militäreinrichtungen. Seitdem werden auch weiter Luftangriffe auf den Iran geflogen. Israel fühlt sich durch das Nuklearprogramm des Irans bedroht. Ein Gericht in Frankfurt am Main hat einen Mann aus Syrien wegen Verbrechen gegen die Menschlichkeit zu lebenslanger Haft verurteilt. Wegen der besonderen Schwere der Schuld hat das Oberlandesgericht eine anschließende Sicherungsverwahrung angeordnet. Der Mann aus Syrien hat in den Jahren 2011 und 2012 in einem Armeekrankenhaus in der Stadt Homs als Arzt gearbeitet und dort Gefangene misshandelt und getötet. Der heute 40-Jährige lebt seit 10 Jahren in Deutschland und hatte in mehreren Kliniken als Orthopäde gearbeitet, zuletzt im nordhessischen Bad Wildungen. Im Sommer 2020 wurde der Familienvater festgenommen. Opfer hatten ihn in einer TV-Dokumentation über die syrische Stadt Homs wiedererkannt. In Bonn bereiten ab heute tausende Regierungsvertreter und Experten den Weltklimagipfel in Brasilien Ende des Jahres vor. Zu den drängendsten Fragen der Konferenzteilnehmer gehören, wie weltweit verbindlich mehr CO2 eingespart werden kann und wie ärmere Länder des globalen Südens finanziell unterstützt werden können. Bisher gibt es unterschiedliche Ansichten dazu, wie genau das Geld verteilt werden soll. Überschattet werden dürfte das Treffen außerdem von dem angekündigten Ausstieg der USA aus dem Pariser Klimaabkommen. Der Bund für Umwelt- und Naturschutz, BUND, warnt davor, dass in Deutschland das Grundwasser weniger wird. Das geht aus Zahlen einer Studie hervor, die der BUND selbst in Auftrag gegeben hat. Demnach gibt es in jedem zweiten Landkreis schon Wasserstress. Das bedeutet, dass mehr Grundwasser entnommen wird, als sich neu bildet. Betroffen seien unter anderem die Regionen im Osten. In Brandenburg leiden laut der Studie 15 von 18 Landkreisen unter Wasserstress. Der BUND fordert unter anderem, dass alle einen fairen Preis für Wasser zahlen sollten. Aktuell sei die Wassernutzung mancherorts kostenfrei. Außerdem müssten Landschaften wiederhergestellt werden, damit sie zum Beispiel bei Starkregen das Wasser besser speichern können. Vor dem Kriminalgericht Berlin-Moabit beginnt heute ein Prozess um einen versuchten Brandanschlag. Ein 35-Jähriger soll versucht haben, aus nationalsozialistischer Gesinnung die Wohnung des Nachbarn abzubrennen und ihn zu töten. RBB 24 Gerichtsreporter Ulf Morling.
Einen 25-Liter-Kanister soll der Angeklagte an einer Tankstelle mit Benzin gefüllt haben und dann mehrere Liter vor der Wohnungstür des Nachbarn in der 11. Etage ausgekippt haben. Eine Nachbarin hatte die Polizei alarmiert. Wenn das Benzin in Brand gesetzt worden wäre, hätte es eine große Explosion mutmaßlich mit Personenschäden gegeben, so die Staatsanwaltschaft. Der Angeklagte soll laut Ermittlern nach der Tat selbst eingeräumt haben, Ausländer zu hassen und der Nazi-Ideologie anzuhängen.
Soweit die Nachrichten. Weitere Meldungen aus Berlin und Brandenburg auf rbb24.de. Das Wetter nach letztem Regen verbreitet trocken. Mit Sonne, aber auch mal dichten Wolken. 21 bis 24 Grad. Dazu ist es recht windig. Aktuell haben wir in Berlin-Kreuzberg 17 und in Tempelhof 18 Grad, in Dahme-Mark 16 und in Fürstenwalde 21 Grad. Morgen dann mehr Sonnenschein als Wolken und es wird wieder etwas wärmer. 24 bis 27 Grad. Die Zeit 12.05 Uhr.
RBB 24 Inforadio.
Sandra Schwarte für Sie im Studio. Wir wollen an die deutsche Nazi-Herrschaft über Polen 1939 bis 1945 erinnern, über den Schrecken. Darüber sind sich Deutsche wie Polen einig. Aber wie erinnert werden soll, das war und ist Gegenstand jahrelanger Debatten. Bis heute steht dieser zentrale Erinnerungsort nicht, das Deutsch-Polnische Haus. Was aber steht, ist ein provisorisches Denkmal, das heute in Berlin enthüllt wurde, mit unter anderem Kulturstaatsminister Weimar und vielen geladenen Gästen aus Deutschland und Polen. Dabei auch unsere Reporterin Oda Tischewski, die jetzt immer noch vor Ort ist. Oda, wo steht denn dieses Denkmal genau?
Also der Findling, der heute enthüllt wurde, der steht genau gegenüber von der Westseite des Reichstages, und zwar an der Heinrich-von-Gagern-Straße. In Sichtweite gibt es ja hier einige Gedenkorte zu unterschiedlichen Themen, aber dieser hat einen ganz besonderen Platz erhalten. Und welcher das ist und warum, das hat mir Kulturstaatsminister Weimar vorhin selbst erklärt. Wir haben offensichtlich ein Problem mit dem O-Ton. Es liegt daran, dass an dieser Stelle stand früher die Krolloper. Und in der Krolloper hat Hitler ja nach dem Reichstagsbrand vor dem Reichstag gesprochen und dort auch den Überfall auf Polen damals verkündet. Das heißt, es ist der Ort, an dem der Zweite Weltkrieg eigentlich begonnen hat. Und deswegen steht an dieser Stelle jetzt auch dieser Findling. Die Einweihung ist vorhin begleitet worden durch Proteste gegen den Krieg im Gaza. Das hat die ganze Veranstaltung überschattet, weil man das die ganze Zeit auch sehr laut gehört hat. Der Findling ist ein Platzhalter. Hier soll perspektivisch ein deutsch-polnisches Haus entstehen, eine Begegnungsstätte für die Jugend beider Länder. Die Idee stammt von dem Widerstandskämpfer und ehemaligen polnischen Außenminister Władysław Bartoszewski und ist aufgegriffen worden durch Politiker aus Deutschland, unter anderem durch die ehemaligen Bundestagspräsidenten Wolfgang Thierse und Rita Süssmuth. Es gibt einen Bundestagsbeschluss von 2020, aber der ist eben bis jetzt immer noch nicht in vollem Umfang umgesetzt worden. Das Haus ist noch nicht in Planung. Es gibt jetzt diesen Findling. Ich habe vorhin mit dem regierenden Bürgermeister Kai Wegner gesprochen, der mir auch erklärt hat, dass eben noch Debatten bestehen zwischen Deutschland und Polen, wie dieses Haus genau aussehen soll, was da genau drin passieren soll, wann es genau darum weitergeht und wie. Das kann man eben jetzt im Moment an dieser Stelle noch nicht sagen. Deswegen gibt es noch keinen Termin für zum Beispiel eine Grundsteinlegung oder geschweige denn eine Einweihung. Aber deswegen hat man jetzt eben sich entschlossen, diesen Findling zu setzen, der für die Zeit bis zum für diese Übergangszeit den Ort markieren soll und einen Gedenkort und einen Treffpunkt für Deutsche und für Polen darstellen soll.
Oda Tischewski war das live von dem Erinnerungsort, dem vorläufigen Denkmal an die polnischen Opfer der Nazi-Herrschaft 1939 bis 1945. Oda Tischewski war dort vor Ort bei der Erinnerungsveranstaltung, wo auch Kulturstaatsminister Weimar und der regierende Bürgermeister von Berlin Wegner waren. Die technischen Probleme, dass wir sie jetzt nicht gehört haben, bitte ich zu entschuldigen. 12:09 Uhr. Wir blicken auf den großen Krieg, auf den neuen großen Krieg in Nahost, Israel und Iran. Auch in der vergangenen Nacht haben sich ja beide Länder Gefechte geliefert. Beide Seiten sprechen von Raketenbeschuss. Die Lage in Nahost, sie ist dann auch Thema bei dem G7-Gipfel, der begonnen hat. Die Staats- und Regierungschefs, die treffen sich ja in Kanada zur Beratung. Auch Kanzler Merz ist dabei. Einen Ausblick auf den heutigen Tag gibt unser Korrespondent Jakob Mayer, der in Kanada dabei ist.
Der Iran dürfe keine Atomwaffen entwickeln und besitzen, betonte Merz. Teheran müsse die Bombardierung ziviler Ziele in Israel sofort einstellen.
Das iranische Atomwaffenprogramm ist eine existenzielle Bedrohung für den Staat Israel.
Merz, der am Nachmittag Ortszeit in Kanada eintraf, verlangte, eine Ausweitung des Konfliktes zu vermeiden und Raum für Diplomatie zu eröffnen. Dabei hängt viel von Israels größter Schutzmacht, den Vereinigten Staaten, ab. US-Präsident Donald Trump sagte vor dem Abflug nach Kanada auf die Frage, was er tue, um die Lage zu entschärfen:
Well, I hope there's gonna be a deal.
Ich hoffe, es wird eine Einigung geben. Es ist an der Zeit und wir werden sehen, was geschieht. Aber manchmal müssen sie es ausfechten. Wir werden sehen. Ich glaube, es gibt gute Chancen für einen Deal. Nach Ansicht des britischen Premiers Keir Starmer treffen sich die G7-Mitglieder deshalb genau zum richtigen Zeitpunkt in den kanadischen Rocky Mountains. Natürlich steht der Konflikt zwischen Israel und dem Iran im Mittelpunkt und das bietet uns die Gelegenheit, mit unseren Kollegen über die sich schnell verändernde Situation zu sprechen und uns für Deeskalation einzusetzen im Interesse der Region und natürlich der ganzen Welt. Sollte sich der Konflikt ausweiten, könnten wichtige Erdölproduzenten in der Region wie Saudi-Arabien und der Irak getroffen werden. Falls der Iran die Straße von Hormuz sperrt, die Meerenge am Persischen Golf, würde das die weltweite Versorgung mit Öl empfindlich stören. Durch dieses Nadelöhr fließt rund ein Fünftel der weltweiten Versorgung. Die Staats- und Regierungschefs der 7 wirtschaftsstarken Demokratien suchen beim Gipfel außerdem eine gemeinsame Linie zum russischen Angriffskrieg gegen die Ukraine. Der Bundeskanzler fordert:
Um Moskau an den Verhandlungstisch zu bringen, braucht es zusätzlichen Druck. Deshalb wollen wir beim Europäischen Rat Ende des Monats neue Sanktionen verhängen. Die G7-Partner und insbesondere die USA wollen wir dafür gewinnen, ihrerseits an neuen Maßnahmen zu arbeiten.
Denn es ist fraglich, ob sich die US-Regierung dabei festlegt, etwa wenn es darum geht, die Preisobergrenze für den Verkauf von russischem Öl zu senken. Ebenfalls völlig offen ist, ob es mit Trump die klare Perspektive für eine Einigung im transatlantischen Zollstreit gibt, die sich Merz vom Gipfel erhofft. In allen wichtigen Fragen hängt es also vom US-Präsidenten ab, ob die G7 vorankommen. Nicht nur der Gastgeber, Kanadas Premier Mark Carney, will aber vermeiden, dass am Ende einer gegen sechs steht. Auch Merz betont:
Das wichtigste Ziel wird sein, die 7 größten Industrienationen der Welt sind sich einig und sie sind handlungsfähig.
Das sagt Kanzler Merz über den G7-Gipfel in Kanada, bei dem heute die Beratungen dann um 18 Uhr beginnen. Der Ausblick aufs Treffen von unserem Korrespondenten Jakob Mayer. Es war die größte Verbrecherjagd, die der US-Bundesstaat Minnesota je erlebt hat. Da ist jetzt ein Mann festgenommen worden, der für die Schüsse auf eine Politikerin der US-Demokraten verantwortlich sein soll. Die Frau und ihr Ehemann wurden ja getötet. Der mutmaßliche Täter war seit dem Wochenende auf der Flucht. USA-Korrespondent Ralf Borchert dazu.
Nach 43 Stunden Großfahndung mit hunderten Einsatzkräften ist der Tatverdächtige von Minnesota gefasst. Nach Polizeiangaben ließ sich der 57-Jährige, der als weiterhin bewaffnet und hochgefährlich galt, am Ende widerstandslos festnehmen. Dies war ohne Zweifel die größte Verbrecherjagd in der Geschichte des Bundesstaats, sagte der Polizeichef der Stadt Brooklyn Park, Mark Brulee.
There's no question that this is the largest manhunt in the state's history.
Der mutmaßliche Täter hatte sich am frühen Samstagmorgen als Polizist verkleidet Zugang zum Haus der demokratischen Politikerin Melissa Hortman verschafft und die frühere Vorsitzende des Abgeordnetenhauses von Minnesota und ihren Ehemann aus nächster Nähe erschossen. In einem Nachbarort feuerte der Mann zahlreiche Schüsse auf einen weiteren Politiker, John Hoffman, demokratischer Senator in Minnesota, und dessen Ehefrau. Beide überlebten schwer verletzt. Kurz nach den Taten war im Auto des mutmaßlichen Täters eine Liste mit Namen von fast 70 weiteren Politikern und anderen Personen gefunden worden. Der Gouverneur von Minnesota, Tim Walz, sagte nach der Festnahme: Diese Art explodierender Gewalt dürfe nicht zur Normalität werden.
A moment in this country where we watch violence erupt, this cannot be the norm. Now's the time for us to recommit to the core values of this country.
Das Land müsse sich jetzt wieder auf seine Grundwerte zurückbesinnen, so Walz.
Informationen waren das aus den USA von Ralf Borchert.
RBB 24 Inforadio Sport.
Tja, es hat nicht geklappt mit dem zweiten großen Triumph für die Handballfüchse Berlin nach dem Gewinn der Meisterschaft. Die Berliner haben gestern in Köln zum Abschluss der Saison das Champions-League-Finale gegen Magdeburg mit 26-32 verloren. Dazu jetzt der Geschäftsführer der Füchse am Telefon, Bob Hanning. Grüße Sie.
Einen schönen guten Tag Ihnen und Ihren Hörern.
Jetzt haben Sie die Nacht drüber geschlafen. Was überwiegt? Die Enttäuschung über die Finalniederlage oder doch Stolz über eine insgesamt fantastische Saison?
Also wir sind natürlich alle Sportler und wir wollen natürlich jedes Spiel gewinnen. Und natürlich wollten wir auch verdammt nochmal das Spiel gestern gegen den SC Magdeburg in der Champions League gewinnen. Das ist doch klar. So, auf der anderen Seite werden wir jetzt irgendwann mal realisieren, dass wir Deutscher Meister geworden sind, dass wir den größten Erfolg in der Vereinsgeschichte erreicht haben und auch das Champions League Finale. Das überwiegt natürlich schon, aber der Augenblick tut natürlich dann trotzdem weh.
Ja, na klar. Sie haben gestern auch die überragende Leistung der Magdeburger betont und gesagt, dass Ihr Team emotional nicht oder noch nicht in der Lage gewesen ist, zweimal innerhalb einer Woche einen solchen Höhepunkt zu bewältigen. Wie hat sich das konkret ausgewirkt?
Naja, lassen wir doch ehrlich sein. Die deutsche Meisterschaft steht über allem. Es ist die NBA des Basketballs, das in Deutschland zu gewinnen. Und natürlich haben die Jungs, da ist der ganze Ballast abgefallen. Das letzte Spiel gegen die Rhein-Neckar-Löwen, wo wir uns nochmal rangekämpft haben, das Spiel nochmal gebogen haben, das war so groß und das hat so viel Emotion ausgelöst. Und dann feierst du zwei Tage und jetzt musst du wieder nochmal in den gleichen Modus und nochmal draufschalten. Und wenn du das nicht gewöhnt bist, und das sind wir nun mal nicht noch nicht gewöhnt, weil wir sind zum ersten Mal Deutscher Meister geworden, dann kann man den Jungs das wirklich auch nicht übel nehmen. Alles versucht, aber dann hat das Quäntchen einfach nicht gereicht und das ist auch völlig in Ordnung so.
Sie haben ja schon einiges gesehen bei den Füchsen, sind da vor 20 Jahren eingestiegen, haben den Verein in die Bundesliga und zu diversen Titeln geführt. Jetzt die erste Meisterschaft und dieses Champions League-Finale. Wie stolz sind Sie persönlich auf diese zwei Jahrzehnte Füchse Berlin?
Also ich sage Ihnen ganz ehrlich, ich mag den Begriff Stolz eigentlich gar nicht, aber mir fällt auch gerade kein anderer ein dazu. Also es ist schon eine ganz große Genugtuung, weil wir es natürlich wirklich geschafft haben, sowohl mit Weltstars, aber eben auch mit eigenen Jugendspielern das zu schaffen. Wir haben 7 Spieler aus dem eigenen Club in diese Mannschaft integriert und sind trotzdem deutscher Meister geworden, haben uns trotzdem den Titel nicht gekauft und haben nichts geschenkt gekriegt und haben sehr, sehr hart gearbeitet, haben viele, viele tolle Titel gefeiert in den Jahren und jetzt die Krönung aufgesetzt. Also von daher, der Geschäftsführer ist stolz.
Und der holt das Champions League Triumph, holt er wann nach?
Ja, das werden wir jetzt sehen. Das wird jetzt auch spannend zu sehen sein. Aber ich glaube schon, dass wir eine Mannschaft haben, die das entwickeln kann. Und ganz ehrlich, Magdeburg war in diesem Tag einfach überlegen. Aber wenn wir die Leistung in den Champions League Viertelfinale, Achtelfinale nur im Ansatz auf die Platte hätten bringen können, dann hätte das schon reichen können. Also von daher, wir haben nächstes Jahr einen neuen Anlauf. Jetzt freuen wir uns aber erstmal wirklich über die erste deutsche Meisterschaft und das sollen wir jetzt auch mal genießen und auch in ein Champions League Finale zu kommen, ist ja auch nicht so wenig. Ich glaube, in dieser Position, in der wir sind, wären gerne ganz, ganz viele andere Mannschaften gewesen.
Sagt Bob Panning, Geschäftsführer des Handball-Deutsche Meisters Füchse Berlin und Champions League Finalisten. Immerhin. Vielen Dank fürs Gespräch.
Sehr gerne.
12:18 Uhr haben wir es jetzt.
Werbung.
Weißt, Karle, was Dinkel bedeutet?
Dinkel?
Dinkel ist das Superfood aus Deutschland.
Wo gibt's das?
Im Seidenbacher Bergsteiger Müsli. Seidenbacher Bergsteiger Müsli. Bergsteiger Müsli von Seidenbacher.
Zum Wetter für Brandenburg und Berlin. 18, 19 Grad haben wir es. Das bei vielen Wolken und wenig Sonne, aber es bleibt trocken heute. Ziemlich windig ist es dann da draußen, böig windig. Morgen dann noch ein bisschen wärmer, bis 27 Grad.
RBB 24 Inforadio Verkehrsservice.
Und Patrick Buchmüller.
Die A10 westlicher Berliner Ring Richtung Dreikafeland zwischen Großkreuz und Leest Stau an einer Baustelle plus 30 Minuten. Die A24 Richtung Berlin zwischen Mayenburg und Pritzwalk Behinderungen nach einem Unfall im Baustellenbereich. Die A115 Dreieck-Funkturm Richtung Berliner Ring. In der Ausfahrt Potsdam-Babelsberg steht ein defektes Fahrzeug auf der rechten Spur. Zum Stadtverkehr Berlin. Etwas Geduld brauchen Sie auf dem Stadtring Richtung Wedding ab Schmargendorf. Auf der Berliner Straße in Pankow bis Schönhauser Allee und auf der Petersburger Richtung Danziger Straße. Auf der Getraudenstraße Richtung Alexanderplatz und auch auf der Karl-Liebknecht-Straße Richtung Unter den Linden. Der Tiergartentunnel ist wegen Wartungsarbeiten bis Freitagabend gesperrt. Tiergarten, Klingelhöfer Straße. Wegen Arbeiten auf der Herkulesbrücke ist in Richtung Urania bis Freitag nur eine Spur frei. Und noch die B5 Ludwigslust Richtung Küritz zwischen Quitzow und B189 Perleberg Nord ist nach einem Unfall die Richtungsfahrbahn gesperrt. Allen unterwegs gute Fahrt.
20 nach 12 jetzt.
RBB 24 Inforadio. Nachrichten für Berlin und Brandenburg.
Sandra Schwart im Studio. Eng, aber wechselhaft sind die Beziehungen der Deutschen zu Polen. Und das liegt natürlich auch an unserer Vergangenheit, an der Nazi-Herrschaft über Polen. Jetzt gibt es einen Gedenkort in Berlin, der daran erinnert. Mehr dazu in den Nachrichten mit Patrick Buchmüller.
Die Opfer des deutschen Angriffskrieges und der Besatzungsherrschaft in Polen haben nun in Berlin einen Gedenkort. Das Deutsche Polen-Institut hat am Vormittag in der Nähe des Bundeskanzleramtes einen großen Findling enthüllt. Er soll an die Verbrechen der Deutschen zwischen 1939 und 1945 in Polen erinnern. Kulturstaatsminister Weimer bezeichnete das Mahnmal als ein Zeichen gegen das Verdrängen, das Vergessen und das Verstummen der Opfer. Langfristig ist an dieser Stelle ein dauerhaftes Denkmal und ein deutsch-polnisches Haus geplant. Der Gedenkort liegt auf dem Gelände der ehemaligen Krolloper. Dort hat Hitler am 1. September 1939 den Überfall auf Polen verkündet und damit den Beginn des Zweiten Weltkriegs. Nach dem Großangriff Israels auf den Iran geht der gegenseitige Beschuss weiter. Israel hat in der Nacht zu Freitag vor allem Atomanlagen im Iran beschossen. Der Iran feuert seither Raketen und Drohnen auf Israel, auch in der Nacht. Aus Tel Aviv, Bettina Meyer.
Es ist bereits die dritte Nacht, in der vor allem der Großraum Tel Aviv heftige Raketenangriffe aus dem Iran erlebte, die Menschen so bislang nicht gewohnt sind. Denn auch nur eine Rakete aus dem Iran kann hunderte Kilo Sprengstoff tragen, die riesige Schäden anrichten, wenn sie das israelische Luftabwehrsystem überwinden. So starben 3 Menschen bei einem Raketentreffer auf ein Haus in der nördlichen Hafenstadt Haifa. 4 Menschen kamen in einem mehrstöckigen Wohnhaus in Petach Tikva bei Tel Aviv ums Leben, obwohl einige davon in ihren Schutzräumen waren. Auch das US-Konsulat im Stadtzentrum von Tel Aviv wurde bei einer Explosion leicht beschädigt. Auch wenn viele in Israel sich ein Ende des Krieges wünschen, so sind viele gleichzeitig froh, dass ihr Land etwas gegen die atomare Bedrohung aus Teheran unternimmt.
Das Auswärtige Amt fordert alle Deutschen in Israel, dem Iran und angrenzenden Staaten auf, sich in die Krisenvorsorgelisten einzutragen. Damit können die deutschen Auslandsvertretungen im Notfall schnell Kontakt zu den Menschen aufnehmen. Ein Sprecher des Auswärtigen Amtes in Berlin sagte, derzeit hätten sich knapp 4.000 Deutsche in Israel registriert. Die Zahl steige. Im Iran seien knapp 1.000 Deutsche eingetragen. Konkrete Pläne für Evakuierungen gebe es derzeit aber nicht, sagte der Sprecher. Man halte sich aber alle Optionen offen. Ein Gericht in Frankfurt am Main hat einen Mann aus Syrien wegen Verbrechen gegen die Menschlichkeit zu lebenslanger Haft verurteilt. Wegen der besonderen Schwere der Schuld hat das Oberlandesgericht eine anschließende Sicherungsverwahrung angeordnet. Der Mann aus Syrien hat in den Jahren 2011 und 2012 in einem Armeekrankenhaus in der Stadt Homs als Arzt gearbeitet und dort Gefangene misshandelt und getötet. Der heute 40-Jährige lebt seit 10 Jahren in Deutschland und hatte in mehreren Kliniken als Orthopäde gearbeitet, zuletzt im nordhessischen Bad Wildungen. Im Sommer 2020 wurde der Familienvater festgenommen. Opfer hatten ihn in einer TV-Dokumentation über Homs wiedererkannt. Der Bund für Umwelt- und Naturschutz, BUND, warnt davor, dass in Deutschland das Grundwasser weniger wird. Das geht aus Zahlen einer Studie hervor, die der BUND selbst in Auftrag gegeben hat. Demnach gibt es in jedem zweiten Landkreis schon Wasserstress. Das bedeutet, dass mehr Grundwasser entnommen wird, als sich neu bildet. Besonders betroffen seien unter anderem die Regionen im Osten. In Brandenburg leiden laut der Studie 15 von 18 Landkreisen unter Wasserstress. Der BUND fordert unter anderem, dass alle einen fairen Preis für Wasser zahlen sollten. Aktuell sei die Wassernutzung mancherorts kostenfrei. Außerdem müssten Landschaften wiederhergestellt werden, damit sie zum Beispiel bei Starkregen das Wasser besser speichern können. Auf Autofahrer in Berlin kommen neue Einschränkungen zu. Seit 7 Uhr heute Morgen ist der Tiergartentunnel wegen Bauarbeiten bis Freitag ca. 18 Uhr komplett gesperrt. Matthias Bartsch, RBB 24.
Laut Verkehrsverwaltung handelt es sich um planmäßige Wartungs- und Instandhaltungsarbeiten. Dies sei regelmäßig notwendig, um die Verkehrssicherheit zu gewährleisten. Die Zufahrt zum Parkhaus vom Hauptbahnhof bleibt über die Clara-Jaschke-Straße weiter möglich. Grundsätzlich wird empfohlen, den Bereich bis Ende der Woche weiträumig zu umfahren.
Soweit die Nachrichten. Weitere Meldungen aus Berlin und Brandenburg auf rbb24.de. Das Wetter: nach letztem Regen verbreitet trocken, mit Sonne aber auch mal dichten Wolken, 21 bis 24 Grad, dazu recht windig. Aktuell haben wir in Berlin-Kreuzberg 17 und in Tempelhof 18 Grad, in Dahme-Mark 16 und in Fürstenwalde 21 Grad. Morgen dann mehr Sonne als Wolken und wieder wärmer, 24 bis 27 Grad. Die Zeit 12.25 Uhr.
RBB 24 Inforadio. Auch mobil mit unserer App.
Sonntag, 11.59 Uhr. Der ZDF-Fernsehgarten ist wieder da. Vor 25 Jahren moderierte sie zum ersten Mal die erfolgreichste Unterhaltungssendung am Sonntagvormittag.
Ich bin Andrea Kiebel. Sie können gerne Kiwi zu mir sagen. Ich mag das total. Sage Ihnen Hallo zu Hause und herzlich willkommen auf dem Lerchenberg.
So hieß es noch im Mai zum Saisonstart, der aktuelle ZDF-Fernsehgarten, ausgerechnet die Jubiläumsausgabe, eine Sendung ohne Andrea Kiebel. In einer ZDF-Pressemitteilung vom Samstag hieß es zum Grund, ZDF-Moderatorin Andrea Kiebel lebt in Tel Aviv. Da der Luftraum in Israel aus aktuellem Anlass gesperrt ist, kann sie nicht für die geplante Sendung anreisen. Jörg Wagner begrüßt Sie zum Medienmagazin hier im RBB 24 Inforadio. Mit einem Blick auf den Krieg vor der sprichwörtlichen Haustür in der Ukraine. Nach Angaben des ukrainischen Generalstabs sollen seit Beginn des Krieges 1 Million russische Soldaten getötet oder verletzt worden sein. Das meldeten verschiedene Medien in den vergangenen Tagen. Angaben zu ukrainischen Opfern sind darin nicht enthalten. Unabhängig überprüfen lassen sich solche Zahlen nicht. Das US Center of Strategic and International Studies gab kürzlich eigene Schätzungen bekannt. 250.000 russische Soldaten sind demnach bisher gefallen. 700.000 wurden verwundet. Die Ukraine verzeichnet rund 400.000 Opfer unter den Soldaten. Darunter seien zwischen 60.000 und 100.000 Tote. In Russland läuft derzeit bis zum 15. Juli die offizielle Frühjahrseinberufung zur Armee und sie gilt als die aggressivste seit Jahren. 160.000 Rekruten will man in Russland mit dieser Frühjahrsoffensive einziehen. Der freie Krisenreporter Roman Schell hat zu diesem Thema in Russland, Spanien und Armenien recherchiert. Ich fragte ihn, wie die Rekrutierung ablaufe.
Es gibt Dutzende Videos aus verschiedenen Städten Russlands. Zum Beispiel Dutzende vermummte, maskierte Polizisten stürmen Fitnessstudios, Saunas, Märkte, Einkaufszentren und die Männer werden auf den Boden gezwungen. Dann werden Papiere von allen Leuten im Fitnessstudio zum Beispiel oder in der Sauna oder auf einem Markt kontrolliert. Und viele Männer, ich weiß nicht, wie sie das dann vor Ort entscheiden, wer jetzt zum Militärkommissariat muss und wer nicht. Viele werden in die Militärkommissariate gebracht, ihnen werden Handys weggenommen und dann werden sie geprüft, gesundheitlich geprüft. Es gibt dann Gesundheitscheck und ganz viele werden dann direkt in die Militärstützpunkte gefahren. So sieht es aus.
Nun läuft ja die propagandistische Vorbereitung und die Rekrutierung von Kriegen seit rund 100 Jahren auch über elektronische Medien. Was konntest du denn aktuell in Russland zur Frühjahrseinberufung beobachten?
Die staatliche Propaganda wird auch dieses Jahr massiv eingesetzt. Es gibt natürlich auch im Fernsehen ganz viele Werbespots, die laufen rund um die Uhr. Sie sind auch sehr professionell produziert, muss ich sagen, im Stile von Hollywood-Trailern. Zwei aktuelle Beispiele wollte ich zeigen. Da sind Videos des russischen Verteidigungsministeriums. Im Video Nummer 1, man sieht die Bilder aus dem Zweiten Weltkrieg, die russischen Sieger sozusagen, und dann wird eine Brücke gemacht zwischen dem Zweiten Weltkrieg und dem aktuellen Besatzungskrieg Russlands. Und dieser Besatzungskrieg wird präsentiert als ein Verteidigungskrieg. Man sieht die russischen Soldaten, die die ukrainischen Stellungen heldenhaft stürmen oder beschießen oder bombardieren.
Kriege enden. Doch damit der Frieden Bestand hat, braucht es Menschen mit starkem Charakter. Menschen, die bereit sind, nicht nur ihr Vaterland zu verteidigen, sondern auch zu kriechen, zu springen und zu rennen. Und vor allem für ihr Land zu siegen. Es gibt einen Beruf, der des Verteidigers. Und wenn man darin zum Profi wird, wird es zur Lebensaufgabe. Folge dem Ruf deines Herzens. Schließe dich den deinen an.
Und im zweiten Video sieht man tatsächlich die Maidan-Revolution in der Ukraine, in Kiew. Und dann sieht man sogar den Bundeskanzler, Ex-Bundeskanzler Olaf Scholz. Man sieht NATO-Generalsekretär, man sieht NATO-Truppen, NATO-Panzer. Und dann sieht man wieder die heldenhaften, in Anführungsstrichen natürlich, Taten von russischen Soldaten. Man sieht die russischen Soldaten, die wieder die Militärstützpunkte der Ukraine stürmen, bombardieren oder beschießen.
Ты видишь, как стремительно меняется мир. Будущее миллионов людей под угрозой.
Du siehst, wie sich die Welt rasant verändert. Die Zukunft von Millionen Menschen ist in Gefahr. Deine Sprache, deine Kultur sollen ausgelöscht, dein Heimatland zerrissen werden. Werde zur Kraft, die Gerechtigkeit wiederherstellt. Werde zur Stütze deines Landes. Schütze deine Zukunft und die deiner Kinder. Sie werden es dir nicht verzeihen, wenn du einfach zusiehst.
Ja, die Kinder werden einem nicht verzeihen. Man sieht auf dem Video wirklich Kinder, die weinen, die schreien. Also diese Videos sind extrem professionell gemacht aus der Sicht von der russischen Propaganda. Sind sehr manipulativ, sind sehr emotional.
Aber gibt's da nicht irgendwie Reaktionen der Opposition?
Die Opposition, mehrere BloggerInnen und Blogger, die meisten sind im Ausland, selbstverständlich aus Sicherheitsgründen, die posten immer wieder fast jeden Tag kritische Videos über die russische Armee. Sie erklären den jungen Rekruten, den russischen Männern, die eventuell in den Krieg ziehen wollen, auch des Geldes wegen. Sie erklären, was sich da genau abspielt an der Front. Aber sie posten die meisten Videos auf YouTube. YouTube ist in Russland blockiert. Man braucht spezielle Programme, um sich die Videos anzugucken. Das machen schon viele Leute, viele wiederum auch nicht. Das heißt, diese Videos haben einen ziemlich begrenzten Einfluss auf die Leute in Russland. Einer der Blogger heißt Maxim Katz, der ist ein Oppositionspolitiker. Er postet Videos jeden Tag im Netz.
In die russische Armee einzutreten ist derzeit unter keinen Umständen ratsam. Es ist lebensgefährlich. Man kann verstümmelt werden, sterben oder selbst jemanden töten. Auch wenn Wehrpflichtige nicht sofort an die Front geschickt werden, ist es sehr unwahrscheinlich, dass man ein ganzes Jahr übersteht. Ein Jahr lang wird massiver Druck ausgeübt, einen Vertrag zu unterschreiben. Der Allgemeine Rat: Haltet euch vom Wehrkommissariat fern, meidet es weiträumig. Wir sprechen über aktuelle Gesetzesänderungen, über die Rechtspraxis und darüber, wie man der Armee entgeht.
Nun hast du dich bei deinen Recherchen vornehmlich auf die russische Seite konzentriert, aber lässt sich auch etwas dazu sagen, wie in der Ukraine Männer rekrutiert werden, mit welchen propagandistischen Mitteln?
In der Ukraine werden Männer schon seit über 2 Jahren offen auf der Straße abgeführt. Das hat System in der Ukraine und das wundert keinen. Die ukrainische Regierung spricht völlig zu Recht von einem vaterländischen Krieg. Das ist ein Existenzkrieg für die Ukraine. Es gibt auch in der Ukraine ganz viele Deserteure. Es gibt viele Männer, die versuchen, das Land zu verlassen, illegal. Und sie werden an der rumänischen, polnischen Grenze geschnappt. Es gibt immer wieder Meldungen, immer wieder Nachrichten, immer wieder Stories drüber. Das ist auch brutal. Also die Szenen, die sich abspielen auf den Straßen in Kiew oder in Uschgorod oder in Odessa, wie die Männer einfach geschnappt werden. Es gibt auch Schlägereien, es gibt Schießereien. Das ist ziemlich hart auch. Und das wird auch in der ukrainischen Gesellschaft nicht eindeutig eingenommen. Das ist eine umstrittene Frage, wie damit umgehen, wie Männer in die Armee rekrutieren. Aber für die Ukraine geht es um einen Verteidigungskrieg, ja. für die Ukraine gibt es leider keinen anderen Weg. Sonst verlieren sie diesen Krieg, sonst müssen sie kapitulieren und das bedeutet ein Ende für dieses Land.
Der freie Krisenreporter Roman Schell mit seinen Beobachtungen zum Krieg in der Ukraine. Soweit das aktuelle Medienmagazin. Im RBB 24 Inforadio werden Sie wieder angeschlossen an die Aktualität mit Hintergrund. Bleiben Sie also auf Empfang.
RBB 24 Inforadio Wirtschaft.
Modern, digital, günstig. So präsentiert sich die Berliner Versicherung Element Insurance. Die galt als Hoffnungsträger, um frischen Wind in die Branche zu bringen. Inzwischen ist das Unternehmen insolvent. Die bisherigen Kunden der Versicherung könnten auf ihren Schäden zumindest teilweise sitzen bleiben, erzählt Wirtschaftsreporter Jonas Pospisch.
Als Andrea Müller ihren Job verliert, will sie sich dagegen juristisch wehren. Kein Problem, denkt sie, dafür hat sie ja eine Rechtsschutzversicherung. Doch wenig später erfolgt nach der Kündigung der zweite Schock. Ihre Versicherung, die Element Insurance AG, will die 540 Euro Anwaltskosten nicht zahlen, denn sie ist insolvent.
Dass dann beides wegfällt, auf das man sich eigentlich verlassen hat, das war dann schon ein wenig wie Teppich unter den Füßen wegziehen und ein Gefühl der Ohnmacht.
Tausende Versicherte erleben Ähnliches, egal ob Rechtsschutz, Wohngebäude oder Tierkrankenversicherung. Und viele erfahren erst mit der Insolvenz, dass sie bei der Element Insurance AG versichert sind. Denn die Versicherung vertreibt ihre Produkte nicht selbst, sondern über Partner, sogenannte Assekurateure. Was dahinter steckt, erklärt Versicherungsanwalt Tobias Strübing.
Über dieses Geschäftsmodell, die Zusammenarbeit mit Assekurateuren, spare ich mir natürlich administrativen Aufwand, ja, weil die im Zweifel bevollmächtigt werden, das Risiko zu prüfen. Die werden bevollmächtigt, Versicherungsverträge auch durchaus auszustellen.
Das Ergebnis? Recht günstige Versicherungsbeiträge für die Kunden. Dass die Element Insurance, der sogenannte Risikoträger, hinter den Versicherungen der Vertriebspartner war, stand zwar im Kleingedruckten. Aber damit, dass einer Versicherung das Geld ausgeht, haben die Kunden natürlich nicht gerechnet. Aus gutem Grund.
Die Element Insurance AG ist seit Inkrafttreten der Insolvenzordnung im Jahr 1999 auch das erste Versicherungsunternehmen dieser Größenordnung, das im Rahmen eines Insolvenzverfahrens abgewickelt werden muss,
schreibt der Insolvenzverwalter. Bei ihm können Kunden der Versicherung ihre Ansprüche anmelden. Allerdings ist wahrscheinlich, dass sie nur einen Teil ihres Geldes zurückbekommen. Die Verträge eines Versicherers enden automatisch mit der Eröffnung des Insolvenzverfahrens. Wer so seinen Versicherungsschutz verliert, sollte schnell einen Ersatz finden, rät Philipp Opfermann von der Verbraucherzentrale Nordrhein-Westfalen.
Insbesondere bei existenziellen wichtigen Versicherungen wie Haftpflicht, wie Wohngebäude und andere, die sind ganz, ganz wichtig, da sollte keine Lücke bestehen.
Offen bleibt die Frage, ob die zuständige Aufsichtsbehörde BaFin schneller hätte eingreifen müssen, um die Kunden der Element Insurance zu schützen. Die Behörde weist das zurück. Man habe unverzüglich nach Bekanntwerden der Überschuldung einen Insolvenzantrag für den Versicherer gestellt. Zu konkreten Warnsignalen vor einer Überschuldung der Element Insurance will die BaFin sich nicht äußern und verweist auf eine gesetzliche Verschwiegenheitspflicht.
Und die ganze Geschichte hinter der Pleite von Element Insurance können Sie heute Abend im RBB Fernsehen sehen, in der Sendung Supermarkt um 20.15 Uhr. Zum Wetter. Für Brandenburg und Berlin. Wolkig mit vereinzelten Sonnenphasen. Trocken ist es und ziemlich windig, böig windig. Temperaturen zur Stunde 17 bis 20 Grad in unserer Region. 1-2 Grad können es heute Nachmittag noch werden. Morgen dann noch ein bisschen wärmer.
RBB 24 Inforadio Verkehrsservice.
Patrick Buchmüller.
Die A10 westlicher Berliner Ring Richtung Dreikafeland. Zwischen Großkreuz und Leest Stau an einer Baustelle plus 45 Minuten. Die A13 Dresden Richtung Berlin zwischen Freiwalde und Baruth-Mark Stau plus 20 Minuten. Die A115 Dreieckfunkturm Richtung Berliner Ring. In der Ausfahrt Potsdam-Babelsberg steht ein defektes Fahrzeug auf der rechten Spur. Die B5 Ludwigslust Richtung Küritz zwischen Quitzow und der B189 Perleberg Nord ist nach einem Unfall die Richtungsfahrbahn gesperrt. Zum Stadtverkehr Berlin. Etwas Geduld brauchen Sie auf dem Stadtring Richtung Wedding ab Schmargendorf. Auf der Berliner Straße in Pankow bis Schönhauser Allee und auf der Petersburger Richtung Danziger Straße. Auch auf der Gertraudenstraße Richtung Alexanderplatz Marktplatz und auf der Karl-Liebknecht-Straße Richtung Unter den Linden. Der Tiergartentunnel ist wegen Wartungsarbeiten bis Freitagabend gesperrt. Wedding, die Müllerstraße am Leopoldplatz ist stadteinwärts bis Jahresende wegen Bauarbeiten nur eine Spur frei. Und in Tiergarten die Klingelhöferstraße wegen Arbeiten auf der Herkulesbrücke ist in Richtung Orania bis Freitag nur eine Spur frei. Allen unterwegs gute Fahrt.
20 vor 1.
RBB 24 Inforadio. Nachrichten für Berlin und Brandenburg.
Sandra Schwarte für Sie im Studio. Es ist nur ein Provisorium, dieser große Findling, der heute Vormittag im Tiergarten in Berlin enthüllt wurde, um an die polnischen Opfer der NS-Zeit zu erinnern. Ein vorläufiges Denkmal zwar, aber so nötig, weil das endgültige Erinnern noch auf sich warten lässt. Nachrichten hat Patrick Buchmüller.
In Berlin ist ein Gedenkstein für die Nazi-Verbrechen in Polen eingeweiht worden. Der Findling soll an das millionenfache Leid der Polinnen und Polen erinnern, die zwischen 1939 und 1945 Opfer des deutschen Angriffskrieges wurden. Der Koordinator der Bundesregierung für deutsch-polnische Zusammenarbeit, Abraham, sagte im RBB 24 Inforadio, mit dem Denkmal werde ein Signal gesendet. Kerstin Reinsch, RBB 24.
Abraham sprach davon, dass es im Vorfeld eine intensive Auseinandersetzung gegeben habe, wie das Gedenken gestaltet werden könne. Dabei sei es wichtig, nicht nur einen Ort zu haben, sondern auch den historischen Hintergrund zu erklären. Deshalb solle der Gedenkort schrittweise ausgebaut werden. Außerdem soll dort künftig ein deutsch-polnisches Haus entstehen als Ort der Begegnung. Die Gedenkstätte entsteht an einem historisch symbolträchtigen Ort, dem Gelände der ehemaligen Krolloper. Dort verkündete Hitler am 1. September 1939 den Überfall auf Polen.
Auch in dieser Nacht ist Israel von Raketen aus dem Iran beschossen worden. Betroffen war vor allem die Region um die Hafenstadt Haifa. Nach Angaben des Rettungsdienstes gab es auch im Großraum Tel Aviv mehrere Einschläge. Der EU-Staat Tschechien hat inzwischen begonnen, seine Bürger aus Israel in Sicherheit zu bringen. Auslöser für die aktuelle Eskalation war der Großangriff Israels auf den Iran in der Nacht zu Freitag. Ziel waren dabei vor allem die iranischen Atomanlagen und Militäreinrichtungen. Seitdem werden auch weiter Luftangriffe auf den Iran geflogen. Israel fühlt sich durch das Nuklearprogramm des Irans bedroht. Der Iran hat inzwischen angekündigt, dass er aus dem Atomwaffensperrvertrag aussteigen will. Das Auswärtige Amt fordert alle Deutschen in Israel, dem Iran und angrenzenden Staaten auf, sich in die Krisenvorsorgelisten einzutragen. Damit können die deutschen Auslandsvertretungen im Notfall schnell Kontakt zu den Menschen aufnehmen. Ein Sprecher des Auswärtigen Amtes in Berlin sagte, derzeit hätten sich knapp 4.000 Deutsche in Israel registriert. Die Zahl steige. Im Iran seien knapp 1.000 Deutsche eingetragen. Konkrete Pläne für Evakuierungen gebe es derzeit nicht, sagte der Sprecher. Man halte sich aber alle Optionen offen. Die Eskalation im Nahostkonflikt wird auch Thema beim G7-Gipfel in Kanada sein. Die Staats- und Regierungschefs der wichtigsten westlichen Industrienationen kommen dort ab heute für 2 Tage zusammen. Bundeskanzler Merz ist bereits in Kananaskis in den Rocky Mountains eingetroffen, ebenso US-Präsident Trump. Aus Kanada Martin Ganselmeier.
Vor seinem Abflug nach Kanada sagte Trump, es gebe gute Chancen, dass sich Israel und Iran bald auf einen Waffenstillstand einigen, fügte jedoch hinzu, dass Länder manchmal die Dinge erst einmal ausfechten müssen. Alle wissen, dass es ohne die USA nicht geht, weder im Nahen Osten noch in der Ukraine, auch nicht im weltweiten Handel. Deshalb bemühen sich die 6 anderen darum, Trump konstruktiv einzubinden. Auf eine gemeinsame Abschlusserklärung wird diesmal bewusst verzichtet. Statt über Klimawandel wird über Waldbrandbekämpfung gesprochen. Als Erfolg gilt, wenn Trump bereit wäre, den Druck auf Putin zu erhöhen und der Boden für Handelsdeals bereitet wird, um den Zollkrieg zu beenden.
Ein Gericht in Frankfurt am Main hat einen Mann aus Syrien wegen Verbrechen gegen die Menschlichkeit zu lebenslanger Haft verurteilt. Wegen der besonderen Schwere der Schuld hat das Oberlandesgericht eine anschließende Sicherungsverwahrung angeordnet. Der Mann aus Syrien hat in den Jahren 2011 und 2012 in einem Armeekrankenhaus in der Stadt Homs als Arzt gearbeitet und dort Gefangene misshandelt und getötet. Der heute 40-Jährige lebt seit 10 Jahren in Deutschland und hatte in mehreren Kliniken als Orthopäde gearbeitet, zuletzt im nordhessischen Bad Wildungen. Im Sommer 2020 wurde der Familienvater festgenommen. Opfer hatten ihn in einer TV-Dokumentation über Homs wiedererkannt. Der Bund für Umwelt- und Naturschutz, BUND, warnt davor, dass in Deutschland das Grundwasser weniger wird. Das geht aus Zahlen einer Studie hervor, die der BUND selbst in Auftrag gegeben hat. Demnach gibt es in jedem zweiten Landkreis schon Wasserstress. Das bedeutet, dass mehr Grundwasser entnommen wird, als sich neu bildet. Besonders betroffen seien unter anderem die Regionen im Osten. In Brandenburg leide laut der Studie 15 von 18 Landkreisen unter Wasserstress. Der BUND fordert unter anderem, dass alle einen fairen Preis für Wasser zahlen sollten. Aktuell sei die Wassernutzung mancherorts kostenfrei. Außerdem müssten Landschaften wiederhergestellt werden, damit sie zum Beispiel bei Starkregen das Wasser besser speichern können. Soweit die Nachrichten. Weitere Meldungen aus Berlin und Brandenburg auf rbb24.de. Das Wetter. Nach letztem Regen verbreitet trocken, mit Sonne aber auch mal dichten Wolken. 21 bis 24 Grad. Dazu recht windig. Aktuell in Berlin-Kreuzberg 17 und in Tempelhof 18 Grad, in Dahme-Mark 16 und in Fürstenwalde 21 Grad. Morgen wieder mehr Sonne als Wolken und auch wieder wärmer. 24 bis 27 Grad. Die Zeit 12.44 Uhr.
RBB 24 Inforadio.
Hier ist wieder Sandra Schwarte. Als Israel am Freitag den Iran angegriffen hat, überraschte das den deutschen Außenminister Johann Wadephul, der gerade im Nahen Osten war, in Ägypten genau. Wadephul entschloss sich, in der Region zu bleiben und änderte dann seine Reisepläne. Statt wie geplant in den Libanon, nach Syrien, Jordanien oder Israel zu reisen, flog er am Freitagabend in die Golfregion, um zu vermitteln. Unsere Korrespondentin Christina Nagel begleitet den Außenminister und hat seine Bemühungen nach dem Angriff Israels beobachtet.
Schnell ist an diesem Freitag klar, dass Wadephul in der Region bleiben will, als erster und einziger europäischer Politiker. Um das Gespräch zu suchen mit den Golfstaaten, die über viele direkte Kontakte verfügen, zum Iran, zu den Milizen. Ein Schritt, der in der Region begrüßt wird. Sowohl der saudische als auch der katarische und der omanische Außenminister nehmen sich kurzfristig Zeit für ausführliche Gespräche. Deutschland, heißt es am Rande der Treffen von Diplomaten, habe durchaus Gewicht. Und engen Kontakt zu Israel. Der müsse nun genutzt werden, fordert der ägyptische Außenminister Badr Abdel-Ati, der einzige, der mit Wadephul vor die Presse tritt. Wenn Deutschland also natürlich besondere Beziehungen zu Israel unterhält, ermutigen wir die deutsche Seite, diese Beziehungen zu nutzen. Nicht nur um Druck auszuüben, sondern auch um der israelischen Seite klarzumachen, dass die derzeitige Politik sicherlich weder den Interessen Israels noch den Interessen der Region dient, da sie ins Ungewisse führt und zu einer weiteren Eskalation. Auch wenn die zurückhaltende Kritik der Bundesregierung am Vorgehen der israelischen Regierung in der Region auf Unverständnis stößt, in einem Punkt sind sich in diesen Tagen alle einig. Die militärische Auseinandersetzung muss gestoppt, ein Flächenbrand, betont Außenminister Wadephul in den Tagesthemen, unbedingt verhindert werden.
Wenn es jetzt einen Fehlschlag gibt, dann kann das andere Staaten mit einbeziehen. Das will niemand hier in der Region.
Wie schnell es gehen kann, zeigt sich in Katar. Als der Außenminister am Samstagabend in Doha direkt vom Flughafen zum Gespräch mit seinem Amtskollegen fährt, kommt die Nachricht, dass die Infrastruktur eines Gasfelds, das die Kataris gemeinsam mit den Iranern ausbeuten, von einem Angriff betroffen ist. Die Stimmung ist entsprechend angespannt. Umso wichtiger aus Sicht von Diplomaten, jeden Kanal zu nutzen, um Druck auf die Konfliktparteien auszuüben. Gleichzeitig werden Gesprächsformate vorbereitet, um wieder in Verhandlungen einsteigen zu können. Und das könnte schon bald der Fall sein, gibt sich Wadephul im Oman überraschend optimistisch.
Ich habe erreicht, dass gemeinsam eine Auffassung davon gibt, dass eine Verhandlungslösung das Ziel sein muss und dass eine kriegerische Auseinandersetzung nur zu einer weiteren Eskalation führen kann und nur zu mehr Problemen hier in der Region. Und das finde ich schon mal einen wichtigen ersten gemeinsamen Punkt.
Was banal klingt, könnte ein Anfang sein, muss es aber nicht. Der deutsche Außenminister hat am Ende seiner Reise durch die Golfstaaten mit seinen Äußerungen hohe Erwartungen geschürt, die er sicherheitshalber relativiert.
Ich bin nicht naiv und ich weiß auch, dass wir uns weiter anstrengen müssen.
Dennoch dreht sich die Angriffsspirale weiter. Ein Flächenbrand in der Region ist noch lange nicht abgewendet.
Außenminister Wadephul auf Krisenmission, der Beitrag der mitreisenden Korrespondentin Christina Nagel. Vor einem Vierteljahrhundert hat die damalige Bundesregierung beschlossen, aus der Kernenergie auszusteigen. Das Aus für Atomkraftwerke als Energiequelle steht auch unter der aktuellen Regierung, nicht aber für die Atomenergie. Die Kernfusion soll unsere Energieversorgung künftig mitsichern. Bundeskanzler Merz verkündete, Deutschland werde den ersten Fusionsreaktor der Welt bauen. Thomas Klinger ist einer von denen, der das möglich machen soll. Er leitet am Max-Planck-Institut für Plasmaphysik in Greifswald das Fusionsexperiment Wendelstein 7X. Und ich habe ihn gefragt, was das genau ist.
Wendelstein 7X ist ein Fusionsexperiment vom Typ Stellarator. So Stellar ist ja der Stern, also der Sternenbringer, ganz poetisch. Und das ist eine Großanlage, wiegt etwa 1000 Tonnen, ist über ein gutes Jahrzehnt gebaut worden und ebnet den Weg zur Fusion, ist noch nicht am Netz.
Was passiert da genau bei der Kernfusion?
Bei der Kernfusion werden Wasserstoffkerne verschmolzen zu Helium, wie in der Sonne. Das ist im Prinzip genau der Prozess in der Sonne, bloß in etwas anderen Bedingungen, die wir hier auf der Erde schaffen müssen. Und das ist unsere Aufgabe.
Aha, das heißt also, es gibt da noch ein paar Probleme bei der Umsetzung. Wo sind die größten Herausforderungen?
Naja, so wie die Sonne kann man es natürlich nicht machen, sondern wir müssen da einige Tricks und Kniffe benutzen, dass das eben halt auf der Erde machbar ist. Und dafür braucht man sehr starke Magnetfelder, um sozusagen dieses Sonnenplasma, dieses heiße Gas, um das heiß zu bekommen. Und dieses Magnetfeld, das muss richtig sein, das muss richtig geformt sein. Das ist eine der größten Kopfschmerzen dann dabei. Das haben wir eigentlich schon ganz gut im Griff. Und dann muss man sich noch ein paar andere Dinge kümmern. Aber eigentlich ist es erstmal das Magnetfeld, die Form des Magnetfeldes.
Also die Form des Magnetfelds, die größte Herausforderung, wenn ich mir vorstelle, dass es dann so heiß ist wie auf der Sonne, dann braucht man aber auch ganz gute Baumaterialien dafür, oder?
Nee, gerade nicht, weil das Magnetfeld hält dieses sehr heiße Gas von eben diesen Materialien zusammen.
Es heißt,
je besser das Magnetfeld ist, desto weniger Ansprüche an die Materialien.
Okay, es heißt ja, diese Kernfusion, das sei eben eine unerschöpfliche und klimafreundliche Energiegewinnung, aber ist es auch eine sichere Form der Energiegewinnung, denn radioaktive Elemente braucht es ja auch dazu.
Ja, also es ist eine Nukleartechnologie. Das heißt, man muss sich mit Strahlenschutz auseinandersetzen. Ganz normal Strahlenschutz machen, wie bei Beschleunigern oder beim Zahnarzt. Ich will es nicht verharmlosen, aber Strahlenschutz ist eigentlich Standard. Der große Unterschied ist, dass kein radioaktiver Müll in diesem Sinne bleibt. Also das heißt, dieser hochradioaktive Abfall, der über einige 10.000 Jahre sehr sicher in tiefen geologischen Strukturen gelagert werden muss. Das gibt es da nicht.
Okay, keine atomaren Abfälle dann eben. Und diese Kernfusion, ist das absehbar, dass es auch eine wirtschaftlich tragbare Energiequelle ist? Also der Bau der Reaktoren soll ja wahnsinnig teuer sein.
Ja, das sind Großanlagen und Großanlagen sind teuer, wie alle Großanlagen. Also ein großes Braunkohlekraftwerk ist auch teuer, nebenbei gesagt.
Ja.
Das heißt, das ist eine große Investition und die muss sich dann natürlich amortisieren über die Jahre. Das heißt, also solche Anlagen müssen einfach sauber durchlaufen, 300 Tage im Jahr und 24/7. Das ist so das Ziel, was das ist. Das muss die ganze Zeit liefern, liefern, liefern. Und dann gibt es irgendwann den Punkt, ab dem das profitabel wird.
Und wie weit sind Sie da, zum Beispiel bei Wendelstein 7X?
Naja, das ist ja eine Forschungsanlage. Also damit erzeugen wir noch gar keinen Strom, weil es eine Forschungsanlage ist, wo wir eben halt genau dieses Magnetfeld genau untersuchen und herausfinden, wie das wirklich genau aussehen muss. Das dient dazu, dass wir den Weg ebnen zu einem Kraftwerk. Denn gerade weil es eine solche große Investition ist, muss das ja sitzen. Da muss man ja wissen, was man tut. Da kann man nicht 100 Stück ausprobieren, bevor man das denn hinbekommen hat. Entsprechend erforschen wir die gesamten technischen und auch wissenschaftlichen Grundlagen dafür. Und das ist dann der Ausgangspunkt für den Bau des ersten Kraftwerks.
Über das ja schon dieses Kraftwerk, Fusionsreaktor, ja schon sehr lange gesprochen wird als künftige Technologie. Was denken Sie, wann ist realistisch, dass so ein Fusionsreaktor in Deutschland stehen kann?
Ja, das mit dem sehr lange Sprechen ist immer so eine Sache. Also unsere Forschung ist ja immer sehr zielgerichtet gewesen. Das heißt also, über dieses Ziel hat man immer schon gesprochen. Das heißt, damit man auch weiß, wo man hin muss. Ja, dieses wie lange, ja, das hängt eher so von Entscheidungen ab, also von wirtschaftlichen und politischen Entscheidungen. Und das ist ein bisschen außerhalb unserer Sphäre im öffentlichen Dienst.
Weil Sie meinen also, es muss das Geld freigemacht werden, wenn man so etwas will?
Jemand muss entscheiden, das bauen zu wollen. Ob es jetzt der Staat macht oder ob es jetzt eine Firma macht. Das kann kein Max-Planck-Institut machen. Wir stellen die technische und wissenschaftliche Basis dafür her. Die Entscheidung passiert woanders. Wir sind jetzt so weit, dass die Basis jetzt schon immer solider wird, sodass es jetzt so immer mehr möglich wird, diese Entscheidung zu fällen. Also das heißt, es wird immer sicherer. Und interessanterweise hat sich jetzt plötzlich auch so eine Start-up-Szene gebildet, die da sehr ernsthaft einfach mal einsteigen will, die sowas bauen will.
Das sagt also der Wissenschaftler Thomas Klinger. Er leitet am Max-Planck-Institut für Plasmaphysik in Greifswald das Fusionsexperiment Wendelstein 7X.
RBB 24 Inforadio Kultur.
Der Krieg hat Bernhard Heisig geprägt, nicht nur als Mensch, sondern auch als Künstler. In seinen Gemälden hat er sich immer wieder mit den Folgen und Grausamkeiten des Zweiten Weltkrieges auseinandergesetzt. In diesem Jahr wäre der Mitbegründer der Leipziger Schule 100 Jahre alt geworden. In Potsdam im Schloss Sacrow ist noch bis Sonntag die Jubiläumsschau für Bernhard Heisig zu sehen und Kulturreporterin Magdalena Bienert hat sie sich schon mal angesehen.
Es beginnt idyllisch durch den Park Sacrow hinein ins leicht verwitterte Gutshaus. Schloss Sacrow wird seit über 20 Jahren von Ehrenamtlichen des Vereins Ars Sacrow bespielt. Und dieses Jahr geht's los mit einem Paukenschlag, der einen erstmal erschaudern lässt, sobald man in die Empfangshalle tritt. Stefanie Schneider, Mitkuratorin.
Was sich eröffnet, ist eine Kriegsszenerie. Das sind verschiedene Motive, die einen von den Wänden aus anspringen, muss man fast sagen. Es ist definitiv keine leichte Kost. Bernhard Heisig führt uns hier direkt in den Zweiten Weltkrieg, in Szenen aus der Pariser Kommune, alles unter der großen Begrifflichkeit Krieg. Die Konsequenzen, die Folgen.
Bernhard Heisig ist mit nur 17 Jahren zur Waffen-SS gegangen und wurde 1945 als Invalide zurück nach Breslau entlassen. Seine traumatischen Kriegserlebnisse thematisierte er immer wieder in seinen Bildern. Bilder, die unglaublich vielschichtig sind, im doppelten Wortsinn.
Bernhard Heisig wird interessanterweise auch der Übermaler genannt. Das ist seiner Leidenschaft geschuldet, Sujets und Bilder auch immer wieder anzugehen, sich selbst immer wieder zu hinterfragen. Und das ging sogar so weit, dass er zum Teil in Museen gegangen ist, mit Pinsel und Farbe bewaffnet und das Bild, was schon in einer Ausstellung im Museum hing, noch bearbeitet hat.
Rund 60 Werke Heisigs zeigt die Jubiläumsausstellung, dazu noch an die 100 Skizzen, unter anderem Buchillustrationen für Bertolt Brecht oder Erich Maria Remarque. Die finden sich neben weiteren Bildern im ersten Stock.
In diesem Raum sehen wir vermeintlich friedlichere Motive. Hier haben wir zum Beispiel Geburtstagssträuße. Die sind im Jahr 2010 entstanden. Zu seinem 85. Geburtstag wird er da wohl Blumensträuße geschenkt bekommen haben. Aber selbst da möchte ich kurz einen Satz erzählen, den mir seine Frau Gudrun Brühne auch berichtet hat. Sie sagt, das Thema meines Mannes war Konflikt. Und selbst wenn er Blumen in einer Vase gemalt hat, schlichte Stillleben, dann haben selbst die Blumen in der Vase miteinander gerungen.
Von Heisigs Frau Gudrun Brühne, die ebenfalls Malerin war und die diese Ausstellung noch initiiert hat, gibt es ebenfalls Werke zu sehen. Das Malerpaar fand im Havelland sein Zuhause und auch das Atelier. Entstanden sind so auch Bilder, die Brühne und ihren Mann gemeinsam zeigen.
Und das ist so die große Frage, ist Beziehung und Bezogenheit, Bezogensein nicht schlussendlich das, was auch ein Stück weit Frieden bringt, wenn Menschen in Beziehung treten, wenn Menschen auch mit Kunst in Beziehung treten.
Diesen Fragen gilt es nachzuspüren in der umfangreichen wie aufwühlenden Ausstellung Krieg und Frieden zu Ehren von Bernhard Heisigs 100. Geburtstag.
Und die ist noch bis zum Sonntag zu sehen, die Ausstellung auf den Spuren des Wahlbrandenburgers und Malers Bernhard Heisig im Schloss Sacrow. Es sollte ein buntes und fröhliches Fest der Vielfalt werden, gestern in Bad Freienwalde. Doch dann stürmten Vermummte den Platz und griffen Besucher an. Die Vermutung ist, dass es sich bei den Angreifern um Rechtsextreme handelt. Das ist der Thema gleich bei Clemens Schulze, der mich jetzt hier ablöst. Clemens.
Ganz genau. Ich spreche gleich mit meinem Kollegen Olaf Sundermeier, der seit Jahren in der rechtsextremen Szene Brandenburgs recherchiert. Er ist gerade in Bad Freienwalde, hört sich dort um und in 25 Minuten wird er uns seine Eindrücke schildern.
Wort.
Das dann bei Clemens Schulze. Von mir gibt es noch das Wetter für Brandenburg und Berlin. Nicht ganz so sommerlich wie gestern. Es ist heute mit vielen Wolken, wenig Sonne, kräftigem Wind, aber trocken soll es auf jeden Fall bleiben. Heute im Laufe des Tages die Temperaturen, dann am Nachmittag bis 24 Grad. Wir sind zur Stunde bei 17 bis 20 Grad. Morgen dann wieder ein bisschen wärmer und bis 27 Grad.
RBB 24 Inforadio Verkehrsservice.
Der kommt von Patrick Buchmüller.
Die A10 westlicher Berliner Ring Richtung Dreieck-Havelland zwischen Großkreuz und Leest, Stau an einer Baustelle. Es dauert 45 Minuten länger. Die A13 Dresden Richtung Berlin zwischen Freiwalde und Baruth-Mark auch Stau plus 20 Minuten. Die A115 Dreieck-Funkturm Richtung Berliner Ring. In der Ausfahrt Potsdam-Babelsberg steht ein defektes Fahrzeug auf der rechten Spur. Die B5 Ludwigslust Richtung Küritz zwischen Quitzow und der B189 Perleberg Nord ist nach einem Unfall die Richtungsfahrbahn gesperrt. Zum Stadtverkehr Berlin. Etwas Geduld brauchen Sie auf dem Stadtring Richtung Wedding ab Schmargendorf. Auf der Berliner Straße in Pankow bis Schönhauser Allee, auf der Petersburger Richtung Danziger Straße, auf der Gertraudenstraße Richtung Alexanderplatz und auf der Karl-Liebknecht-Straße Richtung Unter den Linden. Der Tiergartentunnel ist wegen Wartungsarbeiten bis Freitagabend gesperrt. Im Wedding die Müllerstraße am Leopoldplatz ist stadteinwärts bis Jahresende wegen Bauarbeiten nur eine Spur frei. Und in Tiergarten die Klingelhöfer Straße. Wegen Arbeiten auf der Herkulesbrücke ist in Richtung Urania bis Freitag nur eine Spur frei.
13 Uhr ist es jetzt.
RBB 24 Inforadio. Nachrichten für Berlin und Brandenburg.
Ich bin Clemens Schulze, schönen guten Tag. Seit 4 Tagen ein neuer Krieg in Nahost, jetzt greift Israel den Iran an. Der reagiert mit Raketen, die in Israel schon große Schäden verursacht und Opfer gefordert haben. Es sieht nicht danach aus, dass die Attacken bald aufhören. Welche Ziele verfolgt Israel? Das frage ich gleich unseren Korrespondenten. Jetzt erstmal Meldung mit Patrick Buchmüller.
Der Chef der Atomenergiebehörde Grossi hat die Konfliktparteien Iran und Israel zur Zurückhaltung aufgerufen. Die Eskalation verzögere die Arbeit an einer diplomatischen Lösung, um sicherzustellen, dass der Iran keine Atomwaffen baue, sagte er in Wien. Auslöser der Auseinandersetzung war der Angriff Israels auf den Iran. Unsere Korrespondentin für den Iran, Isabel Gotovac.
Israel hatte in der Nacht zum Freitag einen Großangriff auf den Iran gestartet und vor allem Atomanlagen und militärische Einrichtungen des Landes bombardiert. Israel will nach eigenen Angaben mit den Angriffen verhindern, dass der Iran eine Atombombe bauen kann. Die Führung in Teheran betont dagegen, das Atomprogramm diene ausschließlich zivilen Zwecken. Irans Außenminister Araghchi unterstützte die Aussagen des Präsidenten und erklärte zudem, die Regierung in Teheran würde nicht auf den rechtmäßigen Zugang des iranischen Volkes zur Atomtechnologie verzichten. Man sei aber bereit, zusätzliche Schritte zu unternehmen, um international größeres Vertrauen in das eigene Atomprogramm zu schaffen.
Die Opfer des deutschen Angriffskrieges und der Besatzungsherrschaft in Polen haben nun in Berlin einen Gedenkort. Das Deutsche Polen-Institut hat am Vormittag in der Nähe des Bundeskanzleramtes einen großen Findling enthüllt. Er soll an die Verbrechen der Deutschen zwischen 1939 und 1945 in Polen erinnern. Kulturstaatsminister Weimer bezeichnete das Mahnmal als ein Zeichen gegen das Verdrängen, das Vergessen und das Verstummen der Opfer. Langfristig ist an dieser Stelle ein dauerhaftes Denkmal und ein deutsch-polnisches Haus geplant. Der Gedenkort liegt auf dem Gelände der ehemaligen Krolloper. Dort hat Hitler am 1. September 1939 den Überfall auf Polen verkündet und damit den Beginn des Zweiten Weltkriegs. EU-Ratspräsident Costa hat die G7-Staaten vor ihrem Gipfel in Kanada zur Geschlossenheit aufgerufen. Costa sagte im Tagungsort Kananaskis, dieser Gipfel finde zu einem kritischen Zeitpunkt statt. Es gebe Unsicherheit in der Weltwirtschaft und eine zunehmende Zahl an Konflikten. Der EU-Ratspräsident verwies unter anderem auf den russischen Angriffskrieg gegen die Ukraine, die humanitäre Lage im Gazastreifen und den Konflikt zwischen Israel und dem Iran. Die Staats- und Regierungschefs der wichtigsten westlichen Industrienationen kommen heute für 2 Tage dort zusammen. Der G7 gehören neben Deutschland, Kanada und den USA auch Frankreich, Großbritannien.